Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Heute haben wir gar keinen Teaser irgendwie oder ein Intro, sondern einfach so plain auf die Bühne gekommen. Danke vielmals, Babsi, einen Applaus für die Babsi, die macht immer wieder so einen tollen Job. Sie organisiert immer hier alles und der Team und kriegt heute keinen Sonderapplaus, den kriegt er immer. Genau, jawohl. So cool. Ich war ja vor einigen Wochen, wie einige wissen, waren wir auf Weiterbildung und wir haben uns den schönen Ort Florida ausgesucht, weil wenn schon, dann muss die Sonne scheinen, wenn man schon Weiterbildung macht. Wir waren auf einer Conference und auf dieser Conference ist mir plötzlich jemand über die Wege gelaufen. Also Leo Bigger war ja dabei und dann auf einmal redet er mit jemandem Schweizerdeutsch. Das macht man halt so in Florida, wenn man sich irgendwo trifft. Und dann habe ich einen ganz lieben Mann kennengelernt und habe gesagt, hey, möchtest du nicht einfach mal uns in Wien besuchen kommen? Und er hat gesagt, ja, ich komme. Und ist einfach vor 2 Wochen, haben wir geredet und gesagt, ja, er kommt, hat mal was die WhatsApp wird, sowas organisiert. Und dann hat er gesagt, und gestern habe ich ihn abgeholt, wir haben einen super Abend gestern gehabt. Und deswegen lass uns herzlich den Moshe begrüßen hier auf der Bühne, direkt eingeflogen sozusagen aus Jerusalem. Und herzlich willkommen. Wir begrüßen uns jetzt nicht, weil wir uns ja schon sehen seit 24 Stunden. Ja. Hört man dich?
Ja, genau. Glaube ich, oder?
Nicht mein Bruder. Könnte sein, mein Bruder schaut ganz anders aus. Moshe, so cool, dass du hier bist, dass du auch vielen Dank, dass du den Weg auf dich genommen hast, um dich gleich kurz vorzustellen. Und wir möchten ja heute in das Thema einsteigen, was passiert, bevor Jesus wiederkommt. Und wir haben gesagt, wir möchten einfach immer am Puls der Zeit sein. Und ich hatte das einfach so am Herzen, einfach mal drüber zu reden und dachte mir, du bist doch vielleicht ein kompetenter Mann, wo aus dieser israelischen Sicht auch uns da was mitbringen kann. Aber nun zu dir zuerst einmal kurz. Du bist ja Israeli per Reisepass. Du bist Schweizer per Reisepass. Du bist Jude per Vaterherkunft und Christ von deiner Mama her, wenn man so deine Familie anschaut. Du bist mit 20 Jahren nach Israel gegangen, damals sehr motiviert als Soldat. Du warst 3 Jahre in der israelischen Armee und dienst bis heute dort als Reservist, oder? Ist das richtig?
Langsam werde ich älter.
Ja, okay. Und du leitest, das ist wirklich sehr interessant, auch eine Israel-Reiseagentur, kann man das so sagen?
Ja, genau. Ja.
Also
ja.
Du nimmst die, da kommen Leute zu dir aus der ganzen Welt und du veranstaltest für Amerikaner, Deutsche, Schweizer, Österreicher Reisen und erzählst ihnen vom Land in Israel. Du hast eine Frau, logisch.
Ja, ja.
Eine Frau und 3 Kinder.
Ist nicht auch, ist auch in Israel so, mit einer Frau. Ja, ja.
Ja, okay. Und 3 Kinder.
Ja.
Super, wie alt sind die?
7, 5 und 1,5.
Ja. Gut, und vorgestern warst du noch in der Wüste, oder? Hast du ein Lagerfeuer in der Wüste?
Ja, genau, direkt von der Wüste, eine Nacht in der Wüste hier nach Wien. Ja.
Deswegen gestern, wo du ausgestiegen bist, war der gleich kalt, gell?
Ja, ja, ja.
Gut, aber meine Frage ist kurz zum dich ein bisschen kennenlernen: Warum bist du nach Israel gegangen damals und wofür schlägt so dein Herz in Israel und für Christen dort?
Ja, wie ihr wahrscheinlich von meinem Akzent hört, ich bin im Zentrum der Welt aufgewachsen, in der Schweiz. Und genau, ja, danke für die Unterstützung. Und ja, wenn man so halt in der Schweiz aufwächst, sehr geborgen, sehr sicher, sehr langweilig. Ja, mein Vater ist Israeli, ich habe Hebräisch schon gesprochen als Kind, meine Mutter Schweizerin und meine Mutter ist katholisch aufgewachsen in Appenzell. Ich bin Appenzeller Bürger. Mein Vater, sie ist dann so mit 20 ist sie in der Pfingstgemeinde. Dann ist sie nach Israel, wo das Heilige Land kennenlernen, hat dann meinen Vater kennengelernt und haben dann in der Schweiz geheiratet, bin dort geboren. Also so mit der jüdischen Identität. Moshe ist natürlich auch Mose, auf Hebräisch, sehr israelisch. Ich sehe genauso aus wie ein Schweizer, wie René, wie ein Österreicher aussieht. Und dann, ja, an einem gewissen Punkt war es halt für mich, ich habe wirklich meine Identität gesucht. Ich war schon in der Identitätskrise. Ich sage immer, ich bin da wahrscheinlich in der Welt der einzige marokkanisch-spanisch-jüdische stämmige Appenzeller der Welt. Und diese Identitätskrise, die ich hatte und wo ich auch wirklich nach Gott ein bisschen gesucht habe, ich wollte nach Israel, ich wollte mein sicheres Umfeld verlassen und nach Israel in der Armee zu dienen. Und ja, das habe ich gemacht. Habe es natürlich gleich bereut am Anfang, aber musste dann halt bleiben.
Also die Zeit in der Armee war auch nicht einfach für dich dort?
Ja, klar. Man muss sich vorstellen, ja, aus einem Land, wo vielleicht, was habe ich da, 4.000 Schweizer Franken verdient als 18-Jähriger. Da geht man nach Israel in die Armee. Da kriegt man zuerst mal einen Schock und eine 18-jährige Kommandantin, die einem sagt, was man zu tun hat und nicht. Und dann Ausbildung für 1,5 Jahre und in den Dienst und Freunde, die sterben und Sachen, die man sich als Schweizer nicht vorstellen kann, nicht im schlimmsten Film. Das war für mich schon der Punkt, vor allem, wo ich gemerkt habe, wenn man keine finanzielle Sicherheit, auch physische Sicherheit hat, dann kann man nur noch auf Gott vertrauen. Also schlimmer kann es nicht mehr werden. Auch was für mich so diese Krise, die ich hatte, in einer Pfingstgemeinde aufzuwachsen, ja, an Jesus zu glauben, aber in einer Gemeinde, die null Beziehung zu Israel hat, die wirklich ein bisschen schwebt, dann aber mit einer sehr starken jüdischen, israelischen Identität vom Vaterseite, dann eine Kultur, die eigentlich eine riesen Basis hat, aber eben nicht so schwebt. Und ich dachte wirklich, ich bin ein Mix von zwei Welten. Und als ich nach Israel bin, in der Armee hatte ich einen jüdischen, israelisch-gläubigen, jesusgläubigen Freund, was eigentlich damals vor 20 Jahren noch viel exotischer war. Und das hat mir dann wirklich auch geholfen, meine Identität in Jesus zu finden.
Sehr cool. Also du kommst aus beiden Welten, bezeichnest dich aber selber als Christ. Oder gestern haben wir festgestellt, du sagst eigentlich als Jesusgläubigen.
Ja, es ist halt in Israel ist sehr schwierig, weil Jesus war Jude und eine jüdische Identität zu haben und an Jesus zu glauben ist eigentlich toll, weil ich denke, da kann ich dadurch ist es für mich vielleicht ein bisschen einfacher, den Weg zu finden. Wir haben die Jünger Jesu gelebt, als Juden und mit jüdischem Gedankengut, mit jüdischem Verständnis der Bibel. Wie hat dann das, was Jesus uns gelernt hat, wie reflektiert das auf den, was die Leute gewusst haben von der Bibel? Die waren gelehrt, die kannten die Bibel. Also dadurch ist da nichts, wo man sagt, wenn man als Jude zum Glauben an Jesus kommt, dass man irgendwie in eine andere Religion übertreten will und das will niemand. Es kommt ganz darauf an, was man sagt. Christ heißt, ist man Jesusgläubig oder gehört man einer gewissen Religion an? Und da ist, glaube ich, der Unterschied. Somit, wir würden vielleicht uns oder die Mehrheit von uns Gläubigen im Land würden nicht sagen, wir sind übergetreten in eine andere Religion, sondern einfach, wir sind Christus von, wir glauben an den Messias sozusagen. Wir sind Nachfolger Jesu.
Vielen Dank für den kurzen Einblick. Ich möchte jetzt gleich eintauchen in das Thema, das wir eigentlich auch Mitte der Woche geändert haben,
ja.
Weil vor einer Woche war die Welt noch anders, genau, und jetzt haben wir gesagt, wir passen das an, haben das gestern am Abend noch fertig vorbereitet. Es geht um die Endzeit, was passiert, bevor Jesus wiederkommt. Wenn du die Bibel aufmerksam liest, dann wirst du auch merken, dass Jesus nicht nur damals gekommen ist in physischer Form, quasi als Mensch. Er ist gestorben, auferstanden und er hat immer wieder geredet, dass er wiederkommen wird. Und es wird letztendlich auch einen engen Zusammenhang haben mit der Geschichte von Israel. Und deswegen möchte ich jetzt in eine lange, ICF-untypisch lange Bibelstelle einsteigen. Und ich möchte es einfach so mit euch durchlesen, dass ihr vielleicht einmal so euch das bewusst macht, ganz bewusst aus der Sicht der heutigen Geschichte, in der wir jetzt momentan drinstehen, was Jesus vor 2000 Jahren gesagt hat. Und dann möchten wir mit dem Moshe gemeinsam darüber reden. Also in Matthäus 24, das nennt man die Endzeitreden von Jesus, da möchte ich mitten in den Text einsteigen, aber gar nicht bis zum Schluss lesen. Als Jesus das Tempelgelände verließ, zeigten seine Jünger ihm die verschiedenen Gebäude, die zum Tempel gehörten. Doch er sagte zu ihnen: Seht ihr diese Gebäude? Ich versichere euch, sie werden alle zerstört werden, sodass kein Stein auf dem anderen bleibt. Später saß Jesus am Hang des Ölbergs, seine Jünger kamen zu ihm und fragten: Wann wird das alles geschehen? Also Jesus redet über Zerstörung und über herausfordernde Situationen für die Stadt. Und die Jünger wollten natürlich wissen, wann es passiert. Und wird es vorher ein Zeichen geben, dass deine Wiederkehr und das Ende der Welt ankündigt? Jesus antwortete ihnen: Lasst euch von niemandem etwas weismachen. Viele werden in meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus, und sie werden viele irreführen. Überall werden Kriege ausbrechen, aber habt keine Angst. Diese Dinge müssen geschehen, doch das Ende wird noch nicht unmittelbar darauf folgen. Völker und Königreiche werden sich den Krieg erklären. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben geben und es wird zu Hungersnöten kommen. Doch all das wird erst der Anfang der Schrecken sein, die auf euch zukommen. Ihr werdet verhaftet, verfolgt und umgebracht werden. Auf der ganzen Welt wird man euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Viele werden sich von mir abwenden und einander verraten und hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und die Menschen täuschen. Die Gesetzlosigkeit wird immer mehr Überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Doch wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden. Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören, und dann erst wird das Ende kommen. Also wenn ich das so durchlese, dann denke ich mir, naja, sind jetzt das nicht die besten Aussichten? Ist nicht unbedingt positiv und ermutigend, was Jesus da von sich gibt. Er, der uns immer liebt und nur tolle Sachen sagt und Erfolgsrezepte mitgibt. Plötzlich schwenkt er um und redet von einer Zeit und von Herausforderungen, wie sich die Menschheit gar nicht vorstellen kann. Und Mosche, was sagst jetzt du eigentlich dazu, was diese Krisen, in denen wir jetzt leben, Corona und jetzt gleich an Krieg hinterher, wie wir es gar nicht noch gedacht hätten vor 2 Wochen, dass es möglich ist. Was sagen uns diese Krisen heute oder wie siehst du das aus deiner Sicht?
Ja, René, als du mich gefragt hast über dieses Thema, dass ich habe noch nie über Endzeit, ich bin Reiseleiter auch im Land und werde immer darüber gefragt. Aber ich eigentlich vermeide es, darüber zu sprechen, weil ja, ich bin nicht ein Spezialist und ich mag nicht so, wenn man sagt, kehr zurück, weil Jesus kommt. Ja? Ich glaube nicht, erstens mal steht hier, Jesus sagt, habt keine Angst und vor allem nicht, dass wir in diese Endzeitlehre aus Angst eingehen oder aus Unglücklichkeit mit dem jetzigen Moment und warten, bis Jesus uns erlöst. Nein, sondern ich glaube eben...
Der war jetzt für mich.
Wie?
Ich denke mal, machen wir wirklich, Jesus könnte kommen und dann ist er endlich vorbei.
Ja, ja, genau.
Entschuldigung.
Ja, so denkst du?
Ja, manchmal, ja.
Ah ja? Ja, gut, stimmt auch. Also ich habe auch solche Momente. aber eben, das ist nicht der Sinn der Sache. Und ich glaube nicht, dass wir aus Angst, sondern aus Hoffnung und Positiven drauf warten sollen. Und wir haben eine Aufgabe in dieser Zeit. Klar natürlich, dass für unsere Generation, die jetzt lebt, die letzten 2 Jahre, jetzt, was jetzt passiert, klar nicht uns aus diesem Thema völlig disconnecten oder abschotten können. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass wir sehen, Jesus hat gesagt in Matthäus 24, gleich ein bisschen nach dem, was René gelesen hat, niemand kennt den Tag oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden. Nicht einmal die Engel im Himmel und auch nicht der Sohn, nur der Vater weiß es. Also wir wissen nicht, das kann heute sein, kann morgen sein, kann in 1000 Jahren sein, weil ich glaube, Jesus will, dass wir so leben, als würde er jeden Moment kommen. Ja? Und das meiner Meinung nach der Sinn der Sache ist. Aber ich muss schon sagen, auch wenn ich eben nicht jetzt mich jeden Tag mit diesem Thema beschäftige, muss ich schon sagen, was momentan passiert und in dieser Zeit, wie wir leben, ist schon speziell, was wir und vielleicht andere Generationen vor uns noch nicht hatten. Und ich noch mal kurz ein paar Punkte darauf ansprechen, was vor allem im Makro, aber auch im Mikro momentan interessant sind. Erstens mal, ich denke, von dem Teil, eines der wichtigsten Verse hier, was René gelesen hat, 14. Ja? Es ist erst nachdem die Nachricht, die Message, die gute Nachricht bis an die Enden der Welt gekommen ist. Ich habe ein Vorrecht gegenüber meinen jüdischen Mitbewohner in Israel, die manchmal denken, alle Christen, die ja, die knien vorm Kreuz runter und machen Götzendienst. Das glauben die meisten Juden über Christen. Ich habe ein Vorrecht in meiner Arbeit zu leben, wo ich Christen von der ganzen Welt nach Israel bringe. Ich war in China, am Ende der Welt, in Mongolien, überall in Südamerika und konnte Gemeinden treffen, die am Ende der Welt Jesus preisen und als ihren Messias sehen. Ja, also das ist was, wo ich nur von dem Erlebnis meinen jüdischen Mitbewohner erzählen kann. Und das ist unglaublich, wie ein Jude vor 2000 Jahren, der in Bethlehem geboren ist, bekannt ist bis an die Enden der Welt. Trotzdem gibt es noch tausende von Sprachen, wo die Bibel noch nicht übersetzt worden ist. Und trotzdem gibt es Menschen noch auf der Welt, die noch nicht von Jesus gehört haben. Also ich glaube, auf der einen Seite sind wir in einer Zeit, wo die gute Nachricht wirklich bis weiß nicht wohin gekommen ist, aber wir haben noch Arbeit zu tun. Und vor allem auch in den letzten Jahren durch die Medien und alles, Social Media und alles, was wir haben, das hilft uns auch natürlich, die gute Nachricht weiterzubringen. Aber ich denke, da haben wir noch was zu tun.
Entschuldigung, wahrscheinlich auch jetzt im Lockdown, wenn ich jetzt so nachdenke, durch diese ganzen Online-Dinge, wo alles online ist, werden viel mehr Nachrichten, Shows, Predigten, Kirchen auf die ganze Welt, ja, das hat sich ja extrem beschleunigt.
Ja, ich glaube, dass diese Zeit, noch so schwierig sie auch war für Gemeinden, ja, für uns überhaupt, wir haben keine Touristen gehabt für eine lange Zeit, aber für Gemeinden wird das einen Push geben. Ja, und für das, wohin uns der Herr bringen will, wird es einen Push geben. Und werden zurückschauen und sagen, genau wegen dieser Zeit ist sein Wort weiter verbreitet worden. Dann die zweite Sache, wir sind in einer Zeit, wo es Israel wieder gibt. Ja, auch der Teil, wo Jesus hier in Matthäus 24 in Jerusalem spricht, alle Prophezeiungen im Alten Testament, die über diese Zeit sprechen, sprechen von einer Zeit, wo das Volk Israel sich wieder im Land versammelt, zusätzlich Jerusalem wieder erbaut ist. Ja, es kann nicht in einer Zeit sein, wo das Land Israel nicht wieder bewohnt ist und wo Jerusalem wieder nicht erbaut wäre. Dann jetzt, das ist so die große Perspektive von Israel, aber wenn wir noch ins Mikro gehen, vor allem in dieser Zeit, nachdem wir haben Erdbeben, wir haben Pandemien, wir haben Kriege, wir haben jetzt momentan das Ganze, was uns Jesus hier darauf aufmerksam macht. Aber was ganz Absurdes, das ist, dass Israel vor ein paar Jahren Gas gefunden hat. Ja? Und wieso ist das ein Zeichen? Weil ganz kurze politischer Aspekt, als Trump in Amerika jetzt war, hat er das unterstützt, dass Israel über Griechenland, über Zypern, Griechenland, Italien eine Pipeline baut. Das Israel-Europe Gas Pipeline. Israel hatte den größten Gasfund in den letzten 10 Jahren mit Ägypten zusammen, den größten Gasfund und könnte ganz Europa mit Gas versorgen. Ja? Ganz Europa. Also Europa bräuchte kein bisschen Gas mehr von Russland. Aber, ja, Trump ist weg, Biden ist da, Biden stoppt dies. Um Russland nicht zu fest wie Trump, dem war es egal. Russland, Biden wollte nicht so hart mit Russland umgehen und hat das gestoppt. Aber, ja, wenn wir jetzt schauen, was die Situation ist, wenn das Gas von Israel irgendwann mal kommen wird, dann glaube ich, wird es ein Anzeichen sein. Weil ich, wenn wir zusammen, wir werden es nicht zusammen lesen, aber wenn ihr das möchtet, zu Hause, Hesekiel 38 und 39 ist genau über diese Zeit, was geschehen wird, was wir lesen können. Über Armageddon, der letzte Kampf im Armageddon in Israel, im Megiddo, Har-Megiddo Valley. Dort wird der letzte Kampf gemäß der Offenbarung auch sein und gemäß Hesekiel 38, Gog und Magog in Hebräisch, dieser letzte Kampf, geht es darum, dass das, die Länder aus dem Norden, ja, und mit den Ländern, die dort sind, wäre das, man kann nicht genau sagen, aber es wäre Russland, Perser, Nordafrika, all diese Länder kommen nach Israel, greifen Israel an und der komische Grund ist, der einzige Grund ist Plündern. Ja? Also diese Völker wollen das Land Israel plündern. Die Alliierten in Hesekiel 38, die mit Israel stehen, die sagen nur diplomatisch, ihr wollt Israel ausplündern, machen aber nichts. Der Einzige, der dann hilft und eingreift, ist der Herr und bringt zum Sieg. Aber was ich interessant finde, komme ich nachher noch darauf, für was macht das der Herr? Was ist sein Grund, dass er überhaupt diesen Plan hat? Das vierte ist, dass Syrien zerstört ist. Ja, wie es in Jesaja prophezeit ist, Damaskus wird in Asche liegen, Syrien ist zerstört, Syrien wird nicht mehr aufgebaut in unserer Zeit. Das glaube ich nicht. Ja, momentan sind dort die Russen und die Iraner schmuggeln Waffen ein und so aktuell wie es auch ist, gestern war der Schabbat. Das ist das erste Mal in der Geschichte Israels. Und jetzt sogar noch mit dem ersten religiösen Premierminister, wo ein Premierminister auf das Flugzeug steigt an einem Schabbat, nach Russland fliegt und der einzige westliche Premierminister ist, der Putin trifft in dieser Zeit, nachher mit Zelensky telefoniert zweimal und dann zum Bundeskanzler fliegt. All das am Schabbat. Und das darf man nach jüdischem Gesetz nur, wenn man Leben retten kann. Israel, so ein kleines Land, plötzlich ist hier mittendrin in der Verhandlung. Wir hoffen nur, dass das nicht vermasselt. Wenn das vermasselt, wenn es gut geht, dann sind wir der Friedensstifter. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Aber die Russen haben wir vor der Tür. Ja, noch so komisches sich anhören, haben wir vor der Tür in Syrien. Und wir dürfen momentan die iranischen Waffen in Syrien bombardieren, weil die Russen es uns erlauben. Ja, das ist das Verrückte. Und somit wirklich in diesen Tagen haben wir diese Zeichen, wo sehr interessant ist, was jetzt alles in den nächsten sogar Tagen passieren wird in diesem Aspekt.
Wir sind hoffnungslos schlecht in der Zeit dran. Und deswegen, egal. Wenn der Braten im Ofen verbrennt zu Hause, kann es gern gehen. Aber wir machen es weiter. Also wichtig ist für mich, wenn Moshe, was für eine Rolle spielt denn das heutige Israel jetzt? Wie sieht man die ganze Situation, zum gleich die Fragen zusammennehmen, wenn man in Israel wohnt? Wie ist es jetzt für dich dort?
Ja klar, ich lebe in Jerusalem und Jerusalem geht natürlich alles um diese Stadt, ist schon ein bisschen eine verrückte Stadt für die waren. Aber ich will vielleicht kurz auch auf das Wichtige drauf zeigen mit zwei Versen, ich glaube, ja, es geht hier nicht um Israel. Israel ist nicht besser wie jedes andere Land. Israel macht vielleicht noch viel mehr Fehler wie jedes andere Land. Israel ist nicht heilig und ich bin hier nicht, um irgendwelche Unterstützung für Israel zu kriegen. Was für mich persönlich wichtig wäre, ist, dass ihr merkt, dass Israel, wenn man auf Israel guckt, versteht man, was der Plan Gottes ist. Ja. Ja, es geht hier nicht um pro Israel oder gegen Israel, sondern für mich wirklich, wenn ihr schaut, was da passiert mit diesem Land, mit diesem Volk, können wir mehr verstehen, was der Plan Gottes ist. Zwei Punkte in der Geschichte. Eine, die schon war, die das ultimative Versprechen Gottes war, wo er sich wirklich gezeigt hat als der Herr für das Volk Israel und für alle Nationen, ist in Josua 14. Und das Zweite, am Ende von diesem Armageddon-Krieg, am Ende, da steht auch nochmals, wieso er das macht. Also hier der Grund, weswegen er das Volk Israel aus Ägypten rausgenommen hat und weswegen er am Schluss mit Israel stehen wird und gegen in diesem Krieg mit all diesen Ländern als einziger helfen wird. Ja, Josua 4,21, da geht es darum, wo die Israeliten über den Jordan gehen und dann sagt ihnen der Herr, tut diese 12 Steine dahin. Ja? Und er sagt, wie es hier lesen können, nicht nur für eure Erinnerung, dass ich das mit euch gemacht habe aus der Sklaverei in der Freiheit, sondern was steht hier? Für alle Nationen. Dies tat er, damit alle Völker der Erde die große Macht des Herrn erkennen und damit ihr dem Herrn, euren Gott, immer mit Ehrfurcht begegnet. Der Exodus aus Ägypten ist nicht nur als Erinnerung für die Israeliten, dass er mit uns ein Wunder gemacht hat. Nein, es ist für alle. Als Zeichen, das Gott möglich macht, aus dem Sklavenvolk ein Volk, das in die Weltgeschichte eingeht. Ja, das ist, wo er sich verherrlicht. Dann in Hesekiel 38, am Schluss von diesem ganzen Krieg, und ich werde mich groß und heilig erweisen und werde mich kundtun vor den Augen vieler Nationen und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Das, glaube ich, ist wichtig, dass wir heute und genauso aktuell auch heute ist, was mit Israel passiert, ist ein Zeiger an der Uhr Gottes.
Das ist mega spannend, ich könnte ja ewig zuhören, also mich interessiert es ja auch sehr und es ist nicht nur ein Interesse, das ich habe, sondern ich glaube auch, wir müssen auch gewisse Dinge einfach genau eintauchen und schauen, wo stehen wir in der Geschichte. Es ist nicht nur dein kleines Leben, dein Mikro, sondern es ist auch Makro, wo stehen wir in der Geschichte. Und es ist nicht, wir müssen jetzt nicht alle Spezialisten werden, Politiker. Vor zwei Wochen waren wir noch Virologen, heute sind wir Politiker. Und sondern das alles, wie du gesagt hast, hilft ja, dass wir auch bereit sind, aber auch positiv nach vorne schauen. Aber wie würdest du jetzt sagen, wie kann ich persönlich oder wie kann jemand, der jetzt zuhört, wirklich sagen, okay, das ist eine schwierige Zeit, stimmt alles. Wie können wir persönlich ready sein als Kirche, aber auch als Einzelpersonen?
Ich sage immer, das Vorrecht, das ich habe und geht alle Hebräisch lernen, weil irgendwann sprechen wir mal alle Hebräisch im Himmel. Aber das tolle Vorrecht, was ich durch die Einwanderung nach Israel auch kennenlernen könnte, ist das Hebräisch der Bibel, das Originale, wie die Bibel nun mal war und nicht bevor sie übersetzt wurde. Und da gibt es einen Vers, wo ich wirklich denke, durch diesen Vers können wir ehrlich Gott, auch Jesus kennenlernen, wie sie sich zu uns, wie sie uns verherrlichen. Also im 2. Mose 13, den Vers gerne mal zusammen lesen. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, noch kurz, das ist der Punkt, wo Mose auf dem Berg ist und mit dem brennenden Busch, ja, dieser Teil, da fragt Mose Gott, ja, was soll ich ihnen sagen, wer du bist, ja, der Gott, eure Väter hat mich zu euch gesandt und sie fragte mich, was ist sein Name, was soll ich dann zu ihnen sagen, wie soll ich deine Persönlichkeit dem Volk erklären, wie mache ich das, ja. Und da sagt Gott, da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Ja, wie verstehen wir das? Es wurde vielmals so, wenn man dann in Erklärung geht, ja, Gott ist zeitlos, ewig, er ist immer da und er ist der, der er ist. Aber nun mal auf Hebräisch steht da was anderes. Ja, Ihiye asher ye. Und das heißt, wortwörtlich übersetzt, ich werde sein, wer ich sein werde. Ja, bei doppelte Zukunftsform. Ist überhaupt nicht, ich bin der, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ja, was will er da Mose klar machen und was will er da dem Volk klar machen? Er hat sich noch nicht verherrlicht. Erst, er wird sich ihnen verherrlichen in dem, was er in der Zukunft tun wird. Wie viel Mal könnt ihr sagen in eurem Leben, Gott hat sich durch was er in eurem Leben gemacht, verherrlicht? Ja? Hat das dazu geführt, dass ihr an ihn glaubt? Durch das, dass er Wunder in eurem Leben gemacht hat? Dieses Wunder, das er gehabt hat, das ist noch nichts dagegen, was er in der Zukunft machen wird. Ja? Er ist der Gott der Geschichte, aber der uns die Zukunft hervorbringt und sich verherrlichen wird durch das, was er noch in der Zukunft machen wird mit uns, das wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Sie waren da in der Wüste. Sie konnten sich vorstellen, wie ein Flüchtlingsvolk in einem Flüchtlingslager in der Wüste gegen die größte Macht, die Kanaaniter und die Ägypter, die ihn noch in Kanaan regiert haben, überhaupt eine Chance haben. Ja, also das, und dass er sie wirklich in das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt. Ich finde es auch interessant, diese Zukunftsform. Gott ist der Gott der Zukunft. Ja, es gibt einen Psychologen, der Martin Seligman ist ein amerikanischer jüdischer Psychologe, und er hat Theorie von der positiven Psychologie. Ja? Er ist berühmt dafür geworden, und eigentlich, was er sagt, ist, Leute, die in der Vergangenheit stecken geblieben sind, sind traurig, sind negative Menschen. Ja? Wenn man negativ ist, wenn man noch was in der Vergangenheit und stecken geblieben ist, dann ist man unglücklich, man ist eine negative Persönlichkeit. Leute, die zukunftsorientiert sind, sind positive Persönlichkeiten. Ja, die sagen, die können Sachen in der Vergangenheit hinter sich lassen und in Zukunft schauen. Ja, vor allem auch jetzt, dass Putin jemand ist, der völlig in der Vergangenheit stecken geblieben ist. Völlig. Überhaupt keine Zukunftsvision hat. Der will was richtig machen, was in der Vergangenheit falsch gegangen ist. Israel, und ich sage das mit Stolz, ich glaube, ist die Nation, die am meisten in die Zukunft kommt. Ja, wir hatten einige der schlimmsten Geschichten hinter uns. Aber wir gucken das an, mit wie machen wir das in der Zukunft. Israel hat im letzten Jahr mehr Investoren gehabt, mehr Geldinvestoren in Ideen, um die Welt zu verbessern, wie ganze EU zusammen. Ja, ich war mit einer Gruppe aus der Schweiz bei einem Startup das war vor ein paar Jahren, wo die haben das erste Mal herausgefunden, wenn man links beim Auto über den Strich dann, ja, dann piept's. Und er wollte eigentlich das erfinden mit Kameras und was wir jetzt in allen neuen Autos haben, wurde in Israel erfunden, und er hat gesagt, meine Idee war, Leben zu retten. Ja, das wollte ich machen, hat aber niemand gekauft. Erst als ich zu den Versicherungen gegangen bin und gesagt habe, ihr spart Geld damit, und zu den LKW-Fahrern, dass sie dann besser fahren und weniger Benzin, dann hat er Geld gemacht damit und ist eine der Multimilliardenfirma geworden. Aber das ist das Zukunftsschauen. Wir haben eine schwierige Zeit in der Armee, wir haben eine schwierige Geschichte, aber wir gucken in die Zukunft. Und das wünsche ich mir, dass wir wie Gott, wie Jesus, in die Zukunft schauen. Er wird mit uns sein bis zum Ende der Tage. Dass wir zusammen, und das wirklich, was ich für euch wünsche und auch für mich immer ein schwieriger Teil war, aber zu sagen, die uns verletzt haben in unserem Leben, die uns vielleicht noch Geld schulden und nie zurückgezahlt haben, mit dem habe ich immer noch eine Rechnung offen. Ja? Lasst all das hinter euch. Jedes dieses, noch so schlimm es sein mag, das wird euch dort lassen, in der Vergangenheit. Und lasst das hinter euch und guckt in die Zukunft. Und was ist, was wir in der Zukunft machen müssen, ist die gute Nachricht in die Welt bringen, dass er wiederkommen wird. Und das können wir nur machen, wenn wir eine Gemeinde, wenn wir individuell, aber auch eine Gemeinde sind, wo wir in die Zukunft schauen können.
Oh, vielen Dank. Mosche, so cool. Ich bin extrem ermutigt von dem auch, dass Gott in dem ist, was er in der Zukunft tut für mich. Das ist nicht nur der Gott in der Vergangenheit oder wo ich in der Bibel lese, sondern Gott das nehme ich für mich mit, ist der, der sich erst noch richtig zeigen wird, wer er ist in der Zukunft. Und Jesus hat ja, das hast du mir gestern noch kurz erklärt, Jesus sagt ja auch, sieh, ich bin bei euch bis ans Ende der Tage. Was hat es mit dem noch auf sich?
Ich glaube eben, wenn er ist bis uns in dieser Zeit, er spricht da hier über eine sehr harte Zeit, er ist immer bei uns. Ja, ich sage auch, ja, wir müssen diese gute Nachricht bis an die Ende der Welt bringen. Ja, geht nach Jemen und predigt dort und dann überlebt ihr 24 Stunden. Wenn ihr nach 24 Stunden stirbt, sind vielleicht 100 Menschen da nachher motiviert oder inspiriert, das weiterzuführen und die Message dorthin zu bringen. Klar ist das nicht, aber wenn ihr die das nicht selber macht, dann unterstützt diese, die das machen. Und ich glaube auch, dass ICF, und wir haben uns in Florida kennengelernt, es ist einfach eine Gemeinde in Texas zu gründen, ja, und dort kriegt man auch gutes Geld, um eine Gemeinde zu führen. Es ist nicht schwierig, jeder kann eine Gemeinde in Texas gründen oder in Florida. Aber hier in Wien, es ist nicht Jemen in Wien, aber es ist schon schwieriger hier. Ja? Und ich wirklich wünsche, dass ICF diese Vision hat, noch viel, viel weiter dort reinzukommen, wo es eben auch gefährlich sein werden kann. Aber dass eben Jesus wirklich mit denen, dass Jesus immer bis am Ende der Tage mit uns sein wird.
Hey, danke, Mosche. Ich finde es so cool, dass man auf der ganzen Welt unterwegs sein kann und überall gilt für uns das Gleiche. Vielleicht bist du Teenager, gerade neu in der Youth, vielleicht bist du schon ein bisschen älter wie ich oder ganz alt wie ich nicht. Aber eines gilt für uns alle, Jesus ist bei uns alle Tage. Vielleicht zuckst zwischendurch aus, vielleicht hast du versagt, vielleicht denkst, mein Gott, ich weiß gar nicht so viel wie der Mosche. Ja, die Band kann gerne kommen, Stichwort haben wir verpasst. Ja, wir reden ja viel zu viel. Aber ich möchte das einfach dir mitgeben und ich möchte dich auch nicht überreden, sondern du selber stehst mit deinem Leben vor Gott. Ich möchte uns als Kirche herausfordern, möchte dich herausfordern zu Hause, an dem Bildschirm auch, wenn du von Jesus vielleicht ein bisschen weggekommen bist und auch vielleicht hat dich Angst und Sorgen, haben dich von Jesus weggebracht, dann möchte ich wirklich ermutigen, dass du sagst, Gott, es tut mir leid, dass ich nicht mehr geglaubt habe, dass du bei mir bist. Oder wenn du vielleicht jetzt zuschaust oder das erste Mal heute hier bist und diesen Jesus nicht kennst, schau, wir sind hier aus allen Nationen, wir sind Freunde, Israel, Österreich, es ist letztendlich egal. Für uns ist wichtig, dass wir wissen und glauben, dass Jesus Realität ist in unserem Leben. Und das ist nicht nur ein Gottesdienstspiel zum Abschließen einer Predigt. Das ist etwas, das Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag eine Realität ist für dich. Schon morgen wird die Pastorin mit einer Freundin, mit ein paar Kindern von Polen hier in Wien ankommen. Sie haben furchtbare Dinge erlebt, das war schlimm. Aber auch wenn wir geredet haben die letzten Tage und Wochen, es war immer so, hey, ich kann dir, Jesus ist bei dir. Der gleiche Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Jesus, der am Kreuz gestorben ist, der eines Tages wiederkommen wird und vielleicht in Israel vor deiner Haustür sogar, ziemlich sicher. Und genau der Jesus ist heute hier und der möchte uns begegnen. Und lass uns doch gemeinsam aufstehen und du kannst nachher während dem nächsten Song auch dich gerne rechts oder links hier das Abendmahl holen, auch zu Hause. Wir wollen jetzt jeden Sonntag ganz bewusst das Abendmahl nehmen, um einfach wirklich das zu tun, was Jesus gesagt hat. Wenn ihr das Abendmahl nehmt, dann denkt an mich, an seinen Tod, an seine Auferstehung und bringt immer wieder euer Leben in Ordnung. Weil dieser Jesus ist eben zukunftsorientiert und hilft uns auch im Erinnern an beim Abendmahl nach vorne orientiert zu sein und die Vergangenheit auch hinter uns zu lassen. Mosche, möchtest du gern mit uns beten noch zum Abschluss?
Ja, vielleicht gerade ist mal wegen dem Abendmahl so was Schönes, wenn das Gebot, das uns eigentlich Jesus gibt, ist, erinnert euch an mich. Jetzt, wenn ich in der jüdischen Perspektive über meinen Großvater oder jemanden spreche, der mir wichtig war, sage ich immer am Schluss, Zichrono Levracha. Das wird seine Erinnerung gesegnet sein. Ja, das ist wichtig. Und das heißt, wenn man sich an jemand erinnert, dass man das, was er in die Welt gebracht hat, weiterführt. Das ist das, was wahrscheinlich seine Jünger verstanden haben. Wenn er sagt, erinnert euch an mich, ist nicht an hier sein und an Jesus erinnern, sondern erinnert euch an mich, sagt, erzählt, was ich euch gelehrt habe in die Enden der Welt. Das ist das Erinnern und das wünsche ich für dieses Abendmahl. Herr, ich danke dir und vielen Dank, dass ich so spontan und René mich so spontan eingeladen hat, ohne dass er mich kennt. Und ich danke, dass ich hier sein darf und dass du mir die Möglichkeit gibst, in dieser Gemeinde zu sein. Und ich möchte wirklich und ich wünsche, dass das IFSF noch viel mehr wie jetzt wirklich eine Gemeinde sein kann, die macht und geht dort, wo es schwierig ist, nicht dort, wo es einfach ist. Und wie auch jetzt, auch in Tel Aviv, auch in Israel, auch in anderen Ländern, wo es nicht einfach ist, eine Gemeinde zu führen und noch viel weiter geht. Und mit einer starken Gemeinde hier, mit Menschen mit starkem Glauben an dich und die tagtäglich vorwärts schauen und schauen, wie können sie was in dieser speziellen Zeit zum Guten tun. Ich wünsche, dass du mit ihnen bist und du sie wie eine Gruppe, wie eine Gemeinde von Priestern in diese Welt schickst und eine Veränderung vor allem in dieser Zeit machen können. Ich möchte gerne diese Gemeinde segnen mit deinem Priestersegen auf Hebräisch. Ivachecha Adonai Vishmarecha Yair Adonai Banavelecha Vichunecha Isa Adonai Banavelecha Vasim Lecha Shalom. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.